Am kommenden Sonntag wird in Thüringen und in Sachsen gewählt. Letzten Umfrage zufolge könnte die AfD zum ersten Mal mit einer Mehrheit in einen Landtag ziehen. Über den Umgang mit dem drohenden bzw. zunehmenden Rechtsruck, vor allem im Landesparlament von Thüringen, sprechen wir jetzt mit Ricola Gunnar Lüttgenau, Leiter der strategischen Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora, die sich bereits jetzt schon einen Anstieg an Angriffen auf die Gedenkkultur ausgesetzt sehen, laut Analysen beispielsweise von der Amadeo-Antonio-Stiftung, siehe Lagebild Antisemitismus 12/2023. Genau, guten Tag.
Ich grüße Sie, hallo.
Wie ist denn die aktuelle Situation für Ihre Gedenkstättenarbeit und wie hat sie sich in den vergangenen 4 Jahren, also in der Zeit zu den letzten Landtagswahlen, entwickelt?
Das Phänomen Rechtsextremismus spielt für uns schon seit den 90er Jahren eine Rolle. Nur damals waren das halt relativ eingegrenzte Bereiche. Also wenn die NPD politische Spaziergänge machen wollte oder Uwe Mundlos und Uwe Birnhardt vom späteren NSU hier in SR-Uniformen aufmarschierten, so waren das gesellschaftlich eigentlich eher isolierte Menschen und Bereiche. Und tatsächlich seit 2015 mit dem parlamentarischen Arm der Rechtsextremisten der AfD hat sich die Lage und die Stimmung sehr stark verändert, weil rechtsextremes, völkisches, nationalistisches Gedankengut immer stärker, sei es Besuchergruppen, sei es in Schülergruppen, man merkt es an den Fragen, mit denen man konfrontiert wird, tatsächlich um sich greift. Und wir verzeichnen leider auch einen entsprechenden Anstieg von Vorfällen in der Gedenkstätte. Das ist ein minimer Bereich. Natürlich hauptsächlich haben wir Besucher aus Interesse kommen, weil sie sich vergewissern wollen, wie eine Gesellschaft nicht verfasst sein sollte. Aber wir haben einen minimen Anteil von Menschen, die hier provozieren wollen, die ein Hakenkreuz in die Besucherbänke ritzen, Zerstörungen machen oder ähnliches. Vorher gab es das vielleicht so alle 4 Wochen, jetzt gibt es das alle 2 Wochen. Plus eben da die allgemeinen Äußerungen der AfD, die unsere Arbeit, die Bildungsarbeit insgesamt in Zweifel ziehen und abschaffen wollen.
Welche Zusammenhänge, beziehungsweise wie können Sie denn die Zusammenhänge mit dem Erstarken der AfD und Hakenkreuz-Schnitzereien in der Gedenkstätte denn vollziehen?
Ja, erstmal ist es natürlich eine entsprechende Parallelität. Das heißt also, die Versuche der AfD, die Arbeit der Gedenkstätte zu torpedieren, indem sie versuchen, hier an Veranstaltungen teilzunehmen, um einen Normalisierungsdiskurs zu führen. Das gibt es eben seit 2015, wo wir auch entsprechende Auseinandersetzungen haben. Und seit diesem Zeitraum gibt es verstärkt auch Aktionen von offenbar Rechtsextremisten, die Lagepläne beschmieren mit den Zeichen des Thüringer Heimatschutzes, also eigentlich eine Organisation der 90er Jahre, aus dem auch der NSU hervorgegangen ist. Das ist erstmal eine Parallelität der Ereignisse. Das ist zu konstatieren.
Jetzt stehen am kommenden Sonntag die nächsten Landtagswahlen an. Worum wird es aus Ihrer Sicht dabei konkret gehen?
Als Gedenkstätte versuchen wir zum einen nicht nur allgemein zu sagen, die AfD ist böse, das führt zu relativ wenig, sondern wir versuchen konkret zu informieren, wie die AfD mit Geschichte umgeht, wie sie versucht zu instrumentalisieren, wie sie versucht, sie zu verfälschen. So haben wir zum Beispiel kürzlich eben eine eigene Webseite Geschichte statt Mythen über den Geschichtsrevisionismus in Thüringen aufgebaut, die auch immer weiter ergänzt werden wird. Das heißt, wir versuchen sehr konkret zu informieren. Das andere ist, dass wir in Thüringen uns mit vielen anderen Akteuren zusammengetan haben. Es gibt eine Initiative Weltoffenes Thüringen, wo wir zusammenarbeiten mit Firmen, mit dem Landessportbund, mit Feuerwehren und so weiter und so fort. Das heißt, wir müssen tatsächlich in die Breite gehen. Also, um ein Beispiel zu geben, in den Gesprächen mit den Sportvereinen haben wir gemerkt, ja, Sportvereine kommen selten in eine Gedenkstätte, haben ja, könnte man denken, erstmal anderes zu tun, aber auch Sportvereine merken, sie sind eigentlich auch ein oder müssten ein Lernort für Demokratie sein. So, welchen Besuchsanlass habe ich denn? Und dort hatten wir keine wirklichen Themen, die wir diesen Sportvereinen anbieten können. Jetzt zum Beispiel zur Europameisterschaft haben wir eine Ausstellung gemacht über Fußball und Buchenwald, weil viele Fußballer inhaftiert waren, Funktionäre inhaftiert waren, die SS hat Fußball gespielt und so weiter und so fort. Man kann über diese Einflugschneise sehr viel deutlich machen, was es bedeutet, wenn man auch in Sportvereinen Menschen ausschließt, kein Fairplay beachtet und ähnliches. Und so haben wir jetzt einen Besuchsanlass entwickelt, um eben auch mit Sportvereinen in der Kontinuität im Alltag Bildungsarbeit machen zu können. Und das ist mit eine Frucht dieser neuen Bündnisse, die sich sozusagen in Thüringen finden, um dem Erstarken des Rechtsextremismus eben dauerhaft etwas entgegensetzen zu können.
Blicken wir trotzdem mal auf die politische Ebene im Landesparlament. Wie würden Sie denn mögliche Konstellationen, Regierungskonstellationen bewerten? Was wäre Ihr Worst Case und was wäre Ihr Best Case?
Ein Worst Case ist selbstverständlich, dass eine rechtsextreme Partei die absolute Mehrheit bekommt. Umfragen Ende letzten Jahres, im Dezember oder im Anfang Januar diesen Jahres, hatten der AfD 38% bescheinigt, und wenn sie nur noch 4% mehr hätte und dann über 42% kommt, dann wäre das im Parlament schon die absolute Mehrheit gewesen. Und das ist natürlich ein absoluter Worst Case, der zu verhindern ist. Das heißt, das ist die Konsequenz, auch die wir mit dieser gemeinsamen Initiative Weltoffenes Thüringen versucht haben. Wir müssen die anderen 70%, die eben nicht die AfD wählen, die muss man stabilisieren, dass ihnen auch deutlich wird, welche Gefahr dort auf einen zurollt. Ob das verstanden wurde, wird sich nach dem 1.9. dann zeigen, wenn es dann entsprechende Koalitionsgespräche, Bündnisgespräche zwischen der CDU, konkret hier natürlich auch das BSW, geben muss, ob dieses Verständnis auch wirklich vorherrscht, dass eben ein Erstarken der AfD auch verhindert werden muss, indem sich demokratische Parteien zusammenraufen, um eine konstruktive Politik gemeinsam zu gestalten.
Sie sind aber anscheinend nicht dazu bereit, alles dem Prinzip Hoffnung zu überlassen, sondern sind selbst tätig geworden. Also ein paar Beispiele haben Sie genannt. Ein anderes Beispiel in Form einer Briefaktion, die sich vor allem an ältere Wahlberechtigte richtet. Was hat es damit auf sich?
Wir sind inzwischen in verschiedenen zivilgesellschaftlichen Netzwerken aktiv und natürlich auch medial. Also ich hatte erwähnt meine entsprechende Webseite, aber ja, wir sind auch in den sozialen Medien aktiv, zumindest jetzt auf Facebook, auf Instagram, auf X und so weiter, um auch die Haltung der Gedenkstätte, unsere Schlussfolgerungen aufgrund der Geschichte eben weiter sichtbar zu machen. Und dann gibt es aber Bevölkerungen, die sind nicht so in den sozialen Medien oder digitalen Medien unterwegs sind. Und die wollten wir gerne auch darüber informieren, welche Erfahrungen wir konkret mit Abgeordneten der AfD hier gemacht haben, wo wir sie eben auch vom Besuch der Gedenkstätte ausschließen mussten, und welche Auseinandersetzungen wir mit der AfD in Thüringen führen. Und das konnten wir, dachten wir, am besten mitteilen, eben nicht, indem man das irgendwo auf seiner Webseite schreibt, sondern indem man das auch nochmal kurz vor der Wahl eben einen Brief an die über 65-Jährigen schickt, wo man das noch einmal erläutert, mit tatsächlich auch dem Aufruf, demokratische Parteien zu wählen.
Wie waren denn die Reaktionen auf diese Briefaktion?
Wir haben tatsächlich einen sehr großen Rücklauf bekommen von großer Dankbarkeit, mit Dankesbekundungen, dass wir uns kümmern, dass wir eben auch auf diese Gefahren hinweisen. Wenn Sie allerdings so einen Brief versenden, dann ist klar, also ich kann in einer Postwurfsendung, so funktioniert das ja, wir haben ja keine Adressen, nur um das kurz nochmal zu erläutern, wir haben ja keine Adressen von den Menschen, sondern der Dienstleister, in diesem Fall die Deutsche Post, bietet an, dass die Postwurfsendung verteilt an Haushalte, die nach ihrer Erkenntnis Ü65 hauptsächlich sind. Und dann kriegt man Postwurfsendungen an die Bewohner des Hauses Rudolstädter Straße 68 oder wie auch immer, keine eigentliche Adresse. Sie können nicht ankreuzen, bitte schicke das nur an Nichtwähler oder so etwas. Das heißt, natürlich bekommen diesen Brief 30% überzeugte AfD-Wähler. Und die beschweren sich und die jammern rum, die sind empört, dass sie sich bevormundet fühlen und so weiter und so fort. Damit musste man rechnen. Das heißt, wir haben auch als Gedenkstätte dann eine kleine Shitstorm-Welle über uns ergehen lassen müssen.
Sie haben es schon ein bisschen angerissen. Blicken wir auf die anderen Generationen, die Sie nicht mit den Briefaktionen erreichen möchten. Es gibt ja Berichte, die beispielsweise die Wahlerfolge der AfD bei den Europawahlen durch die Agitation über TikTok und anderen Social-Media-Plattformen zuschreiben. Sie haben als Aktionsfeld, nenne ich es jetzt mal, die Website angesprochen, aber auch Fußball zu thematisieren. Kommt sowas an und können Sie eine Entwicklung beobachten?
Ja, also zum Beispiel diese Fußballausstellung bietet eben einen Besuchsanlass und sie wird sehr stark nachgefragt von Sportvereinen, glücklicherweise inzwischen auch von Sportvereinen aus Ostdeutschland. Vielleicht einen kurzen Hintergrundhinweis. Wir hatten in den letzten auch schon Jahrzehnten hervorragende Zusammenarbeit mit Fanprojekten in Bochum, Frankfurt, Dortmund, Gelsenkirchen, aber nicht mit Sportvereinen aus dem Osten. Das hat verschiedene Gründe, aber dadurch, dass wir ein neues Angebot konfiguriert haben, haben wir jetzt auch Kooperationen mit Ostvereinen wie Hansa Rostock oder anderen, die sich eben diese Ausstellung anschauen, die insgesamt Seminartage dann in der Gedenkstätte Buchenwald machen. Das ist der eine Bereich in unserer Bildungsarbeit, dass wir sozusagen dorthin gehen zu den Menschen, die bislang nicht in die Gedenkstätte gekommen sind. Auch machen wir nicht nur Besucherumfragen, sondern wir bereiten jetzt vor eine Nichtbesucherumfrage. Also, dass wir zu den Gruppen gehen, die nicht in die Gedenkstätte gehen, weil natürlich die Grundlage der Auseinandersetzung auch mit dem gegenwärtigen Rechtsextremismus ist auch die Auseinandersetzung mit den Verbrechen des Nationalsozialismus. Und diese Bildungsarbeit, die muss breitere Kreise der Gesellschaft hineingetragen werden als bisher. Das ist für uns ein großes Problem, allein aus Kapazitätsgründen. Denn eigentlich, wenn Sie so wollen, haben wir genug Besucher. Wir haben 400.000 Menschen und wissen eigentlich, diese 400.000 Menschen im Jahr schon gar nicht zu begleiten, zu betreuen und parallel der Frage stellen, eben die Bevölkerungsgruppen zu erreichen, die bislang nicht in die Gedenkstätte gehen. Das hat auch mit Digitalen zu tun. Wir haben einen Relaunch all unserer Webseiten gemacht, aber wir haben immer noch nicht eine entsprechende Stellensituation, um zum Beispiel die Social-Media-Kanäle professionell aufzubauen. Ich habe gerade gesagt, wir haben Facebook, wir haben Instagram, wir haben X und andere Kanäle, aber wir haben zum Beispiel noch keinen TikTok-Kanal. Dort hinken wir tatsächlich hinterher, weil wir auch die Kapazitäten nicht dafür haben und nicht entsprechend ausgestattet sind.
Wir entfernen uns jetzt mal ein bisschen der allgemeinpolitischen Ebene und stellen fest, seit dem 7. Oktober haben antisemitische Taten explosionsartig zugenommen. Dabei sind die TäterInnen nicht nur im rechtsextremen Spektrum zu finden, sondern auch aus islamistischen und linken Kreisen kommen sie. Und auch da gibt es eine Zunahme an antisemitischen Angriffen. Über einen Vorfall am 18. August vor den Toren der Gedenkstätte Buchenwald kommen wir gleich zu sprechen. Zunächst möchte ich aber insgesamt Ihre Einschätzung wissen. Können Sie eine Veränderung seit dem 7. Oktober beobachten und wie sieht das für Sie aus?
Tatsächlich in Bezug auf unsere Besuchergruppen hier in Thüringen haben wir nicht wirklich eine Veränderung. Das sieht anders aus in Gedenkstätten wie Sachsenhausen oder Ravensbrück, die im Berliner Einzugsbereich sind. Die Kolleginnen dort berichten von einer Veränderung, gerade wenn sie Studienseminare machen oder ähnliches. Tatsächlich aber hier in Thüringen spielt diese Form von linksautoritären, islamistischen Verknüpfungen und Instrumentalisierungsversuchen bei uns bislang eigentlich keine Rolle. Wir haben eine permanente Auseinandersetzung mit Instrumentalisierungsversuchen durch die marxistisch-leninistische Partei Deutschlands, die MLPD, also eine K-Gruppe aus Anfang der 80er Jahre, die in Thüringen sehr aktiv ist und die Erinnerungen am Buchenwald auch für ihre stalinistische Politik gerne instrumentalisieren möchte. Das bewegte sich aber bislang noch nicht auf dem Bereich der Nahostpolitik oder der Auseinandersetzung mit Israel.
Eine unangenehme Situation, nenne ich sie jetzt mal, hat am 18. August, wie ich eben erwähnt habe, im bzw. bei Buchenwald stattgefunden, und zwar im Rahmen des Gedenkens an die Ermordung von Ernst Thälmann. Die linksautoritäre Gruppe Kommunistische Organisation veröffentlichte in der Folge eine Videoerklärung auf den sozialen Medien, in der sie der Gedenkstätte herbe Vorwürfe macht, da den Mitgliedern dieser Gruppe der Einlass verwehrt worden sei aufgrund der getragenen Kufias und T-Shirts mit pro-palästinensischen Botschaften. Eine Stellungnahme von Aktionsbündnis gegen Antisemitismus Weimar, dem Jungen Forum der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Jena und BDP Roter Efeu Jena bezeichnet die Ereignisse als antisemitische Instrumentalisierungsversuch und antisemitische Raumnahme linksautoritärer Gruppen auf dem Ettersberg, und sie fordern daher eine Prävention, sodass die Gedenkstätte ein sicherer Ort des Gedenkens, des selbstreflektierten Lernens und des Austausches sein kann, auch für Jüdinnen und Juden und Israelis. Aber zunächst einmal von vorne, was hat sich denn aus Ihrer Sicht am 18. August abgespielt?
Am 18. August, Sie haben es erwähnt, ist der 80. Jahrestag der Ermordung von Ernst Thälmann, also des Vorsitzenden der KPD der Weimarer Republik, der in Buchenwald zwar nicht Häftling war, aber hier ermordet wurde, und ist traditionell sozusagen der Gedenktag, wo kommunistische Gruppen in die Gedenkstätte kommen. Das war auch an diesem Tag so. Da diese sich auf eine eigene Feier nicht einigen können, gab es eben verschiedene Feiern von der DKP, MLPD, KPD und die von Ihnen erwähnte kommunistische Organisation hatte sich eben in diesem Fall, der, obwohl sie eigentlich eine Abspaltung der DKP ist, hatte sich bei der DKP mit angeflanscht. Und für uns ist das neu. Wir hatten bislang wenig Kontakte oder Reibungspunkte mit der kommunistischen Organisation, weil sie hier in Thüringen eigentlich nicht stark vertreten ist. Es gab letztes Jahr einen Vorfall, wo sie auch ein Bild mit einer Palästina-Flagge in einem Außenbereich der Gedenkstätte, nicht im ehemaligen Häftlingslager, gepostet hatten, was wir damals schon unterbunden haben. Denn wir haben entsprechend unserer Hausordnung müssen Aufnahmen, die hier getätigt werden, eben entsprechend vorher genehmigt werden, ob das möglich ist. Sie hatten dieses Foto mit der Palästina-Flagge da auch wieder runtergenommen. Das heißt also, de facto ist es natürlich eine Instrumentalisierung des Ortes für ihre Interessen, was wir nicht tolerieren. Und genauso haben wir sie aufgefordert, dieses Video wieder runterzunehmen. In dem Video selber wird deutlich, dass das sogenannte Palituch oder die Kufia für sie eben ein Statement ist der Gleichsetzung des Holocaust mit dem vorgeblichen Genozid in Gaza. Das ist tatsächlich eine komplett unzulässige Instrumentalisierung des Ortes, und das werden wir auch in Zukunft nicht mehr zulassen.
Sie sprechen es gerade an, Sie erwägen Konsequenzen aus dieser Situation zu ziehen. Wird es dann ein Hausverbot für K.O. und Co. an Gedenktagen geben oder dem Verbot der Kufia in ihrer Hausordnung, wie sie die antisemitismuskritischen Gruppen fordern, deren Statement ich ja zitiert habe?
Wir sind da in den Beratungen mit unseren Rechtsanwälten, welche Möglichkeiten wir da am besten haben. Ich muss sagen, das ist leider ein, ich sag mal, normaler Vorgang. Dass wir permanent sozusagen, es gibt ein neues Ereignis und dann merkt man, wir brauchen neue rechtliche Mittel. Zum Beispiel diese Genehmigungsnotwendigkeit für die Veröffentlichung von Fotos und Filmen haben wir eingeführt, als AfDler hier auf unserem Gelände Reels für ihren Instagram-Kanal gemacht haben. Und das braucht mir ein Instrument, so etwas zu unterbinden. Oder eben Herr Nährling, der sogenannte Volksleger, hier war. Dann gab es den wiederkehrenden Versuch der MLPD, andere Veranstaltungen zu kapern, indem sie mit einem Fahnenmeer ihrer aktuellen Parteifahnen hier auftauchten. Deswegen gab es auch die Bitte des Bundes der Antifaschisten, dass wir eine Möglichkeit haben, das zu unterbinden, dass sie ihre eigenen, also die Veranstaltungen des BDAs sozusagen visuell durch die MLPD gekapert werden. Daher rekrutiert sich auch ein Fahnenverbot, womit ich jetzt auch die Möglichkeit habe, eine Palästinenserfahne hier zu unterbinden. Das gibt so einen Eindruck, dass es ein permanenter Prozess ist. Und in diesem Fall, die Kofia hatten wir nicht per se ausgeschlossen. Sie ist ja auch nicht per se ein politisches, antisemitisches Statement, wird aber jetzt so genutzt. Und in diesem Fall von der kommunistischen Organisation ist es antisemitisch genutzt worden. Und wir haben uns jetzt natürlich jetzt neu mit dieser, durch diese Konfrontation veranlasst, nochmal intensiver mit der kommunistischen Organisation auseinandergesetzt und die Unterstützung, die, wie Sie es selber nennen, volle Solidarität mit der Hamas, kann natürlich keine Grundlage sein, hier an Veranstaltungen in der Gedenkstätte teilzunehmen.
Wie geht es jetzt für Sie weiter, also im Hinblick jetzt auch auf die Wahlen am Wochenende?
Wir wissen, dass das ein sehr, sehr, sehr langer Weg ist. In den letzten Monaten haben wir uns vor allem darum gekümmert, die 70%, die bislang nicht die AfD wählen möchten, zu aktivieren. Es muss in der Gesellschaft klar sein, welche Gefahr auf sie zurollt. Diese Aktivierung ist notwendig, muss natürlich auch beigehalten werden. Aber langfristig geht es natürlich auch darum, diese 30% wieder zu minimieren, wieder zum Verschwinden zu bringen. Und das braucht eine tatsächlich sehr breit angelegte Bildungsoffensive, wie ich auch schon angedeutet habe. Das heißt, Sportvereine müssen ihre eigene Verantwortung wahrnehmen, selber ein Lernort der Demokratie zu sein. Genauso wie die Feuerwehren in der Ausbildung. Es werden ja nicht nur Arier gerettet oder dürfen nicht nur Arier gerettet werden bei einem Brand. Und dieses Selbstverständnis in einer demokratischen Gesellschaft, dass die Menschenrechte für alle gelten und welche einzelnen Organisationen dafür auch die Verantwortung übernehmen müssen, das muss breit angelegt werden. Und das wird eine sehr, sehr mühsame Arbeit in den nächsten Jahren.
Das sagt Ricola Gunnar Lüttgenau über die Landtagswahl in Thüringen, vor allem am kommenden Sonntag, über den Umgang mit dem drohenden bzw. zunehmenden Rechtsruck, aber auch über Angriffe auf die Gedenkkultur von rechts, links und aus islamistischen Kreisen. Vielen Dank, Herr Lüttgenau, für das Gespräch.
Sehr gerne.